Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Britta Fecke, herzlich willkommen. Heute Vormittag wird der mit Spannung erwartete Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung in Berlin vorgestellt, in dem mögliche Standorte für den Atommüll genannt werden. Wir fragen in Europa heute, welche Länder bei der Endlagersuche schon weiter sind und blicken gen Norden nach Finnland. Außerdem schildern wir, warum in den Niederlanden eine Renaissance der Atomkraft möglich ist. Die Brexit-Verhandlungen gehen in dieser Woche in die nächste Runde. Warum die Bedingungen diesmal besonders schwierig sind, das erläutern wir zum Schluss der Sendung. Rund 1 Million Jahre wird er vor sich hinstrahlen, der Atommüll, der in Deutschland in nur 60 Jahren angefallen ist. Und noch immer wird ein sicheres unterirdisches Endlager für den zum Teil hochradioaktiven Abfall gesucht. In dieser schwierigen Suche will man heute einen wichtigen Schritt weiterkommen, denn die Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt gleich um 10 Uhr eine erste Vorauswahl für mögliche Standorte in Deutschland vor. Denn vor allem die 1900 Castor-Behälter müssen dringend aus den oberirdischen Zwischenlager in weniger gefährliche unterirdische Lagerstätten. In Finnland ist man mit der Suche eines Endlagers schon erheblich weiter. Dort wird seit 2004 das erste Endlager an der Westküste eingerichtet, in einem unterirdischen Tunnelsystem. Damit sind uns die Finnen zwar schon einen großen Schritt voraus, aber auch in Finnland sind noch lange nicht alle Fragen geklärt. Carsten Schmiester berichtet.
Du gehst zu einem verbotenen Ort. Was dort liegt, ist gefährlich. Du hättest hier nicht herkommen sollen. Ein nebliger Birkenwald an Finnlands Südwestküste. Viele Jahrtausende in der Zukunft. Was werden Erdbewohner tun, wenn es sie noch gibt und wenn sie plötzlich über dem dann lange versiegelten Endlager für Atommüll stehen? Werden sie die Gefahr erkennen und weggehen oder graben oder bohren und sterben als Spätfolge der finnischen Atompolitik? Diese Frage wirft die preisgekrönte Dokumentation Into Eternity auf, in alle Ewigkeit. Eine der wenigen kritischen Stimmen in einem Land, das mit Ausnahme von Teilen der Grünen quer durch die Parteien auch auf Atomstrom setzt. Die Suche nach einem Endlager hat in Finnland Mitte der 1980er Jahre begonnen. Etwa 20 Jahre später stimmte der Gemeinderat im westfinnischen Eurajoki mit 20-7 dem Plan zu, in der Nähe des Kraftwerkkomplexes Olkiluoto dieses Lager zu bauen. Onkalo, auf Deutsch Höhle, aber auch Versteck. 60% der lokalen Bevölkerung waren dafür. Im finnischen Parlament gab es sogar eine nahezu einstimmige Mehrheit. Entsprechend selbstsicher feierte der damalige Wirtschaftsminister Olli Rehn das Go für dieses nach Schätzungen 3,5 Milliarden Euro teure Projekt. Die Baugenehmigung wurde für das weltweit erste Endlager erteilt. Finnland ist damit bei der Behandlung von Atommüll weltweit ganz vorne dabei. Was Finnland aber auch dazu verpflichtet, diese Dinge in Zukunft verantwortungsvoll und vor allem sicher zu behandeln. Bis zu einer Tiefe von fast 500 Metern werden Tunnelröhren in den Granit gesprengt. Das Gestein ist lange genau untersucht worden und viele Experten gehen davon aus, dass dort hochradioaktive Abfälle aus Finnlands Kraftwerken für mindestens 100.000 Jahre gelagert werden können. Onkalo gilt als erdbebensicher. Es gibt wenig Grundwasser und in Modellen hat das Lager sogar eine neue Eiszeit überstanden. Grünes Licht gibt es auch von Geologen wie Antti Jotsen. Das Endlager muss bestimmte geologische Anforderungen erfüllen. Der Felsgrund muss ausreichend intakt sein und es darf keine großen Veränderungen des Grundwasserspiegels geben. Die ersten kupferumhüllten Atommüllbehälter sollen nun ab 2023 in Löchern versenkt und dann sicher versiegelt werden. Nach etwa 100 Jahren wird Onkalo voll sein und dann für alle Zeiten geschlossen. Nur, wie sollen Menschen weit in der Zukunft wissen, was da unten im Granit liegt und wie gefährlich es ist? Soll man sie mit steinernen Säulen warnen? Oder soll es einen völligen Rückbau an der Oberfläche geben, Wald überwuchert, unauffindbar? Eine von vielen offenen Fragen. Die Mehrheit sieht Onkalo dennoch als die zurzeit beste Lösung des Endlagerproblems. Nur die Macher des Dokumentarfilms sind da etwas vorsichtiger. Onkalo muss 100.000 Jahre überdauern. Nichts, was von Menschen gebaut wurde, hatte auch nur ein Zehntel dieser Zeit Bestand.
Musik
Auch wenn ein Standort gefunden ist, sind noch lange nicht alle Fragen geklärt. Carsten Schmiester berichtete für uns aus Finnland. Die Niederlande sind von den Folgen des Klimawandels unmittelbar betroffen, denn große Teile des Landes liegen unterhalb des Meeresspiegels und sind so durch den Anstieg desselbigen bedroht. Auch deshalb überlegt die Regierung in Den Haag derzeit, wie sie klimaschädliches CO2 einsparen kann. Und während Deutschland 2022 aus der Kernkraft aussteigen will und fieberhaft nach sicheren Endlagern für den Atommüll sucht, überlegt die niederländische Regierung, ob sie neue AKW bauen soll und ob die Renaissance der Kernkraft eine Lösung für das Klimaproblem sein könnte. Details kennt Michael Schneider.
Das Örtchen Borsele in Seeland hat nicht viel zu bieten. Eine Kirche, ein Campingplatz am Ufer der Schelde und das letzte Kernkraftwerk der Niederlande. 1973 wurde die Anlage Borsele in Betrieb genommen. Nach derzeitigen Planungen soll sie noch bis 2033 laufen. Danach wäre Schluss mit der Kernenergie in den Niederlanden. Eigentlich. Denn in Zeiten des Klimawandels entdeckt die Regierung in Den Haag gerade die alte Technologie wieder. Kernkraft, um das Klima zu retten? Für Premierminister Mark Rutte ist das durchaus einen Gedanken wert.
Die Frage, welche Technologien künftig zum Energiemix gehören sollen, ist sehr komplex. Sowohl während der Übergangsphase als auch nach der Energiewende 2050. Kernenergie wird dabei weder bevorzugt noch ausgeschlossen. Es geht darum, CO2 einzusparen. Und wie Sie wissen, stoßen Atomkraftwerke kein CO2 aus.
Seine Regierungspartei, die liberale WWD, hat zusammen mit dem christdemokratischen Koalitionspartner deshalb einen Antrag ins Parlament eingebracht. Es soll geprüft werden, ob neue Kernkraftwerke wirtschaftlich betrieben werden könnten. Es spreche viel dafür, so der Fraktionsvorsitzende der WWD, Klaas Dijkhoff. Projekte in Asien zeigten, dass sich die Branche weiterentwickelt habe. Es sei möglich, kleine Atomkraftwerke gewinnbringend und effizient zu nutzen. Die Niederlande bräuchten die Technologie. Allein auf erneuerbare Energien könne nicht gebaut werden, so Dijkhoff im niederländischen Rundfunk.
Bei
Sonne und Wind zahlt man ja auch Unterhaltskosten und Infrastruktur. Gut, Windräder müssen mittlerweile nicht mehr subventioniert werden, aber bis dahin hat es auch lange gedauert. Und nur mit Sonne und Wind können wir nicht garantieren, dass wir jederzeit und täglich genug Strom für Schulen, Krankenhäuser und andere wichtige Dinge haben.
Für unsere Schulen, Ziekenhäuser und andere Dinge, die wir nötig haben.
3 bis 10 neue Atomkraftwerke im ganzen Land könnte sich die Regierung vorstellen. Prinzipiell unterstützt wird die Idee von den meisten Parteien im Parlament. Kritik kommt von den Sozialliberalen und der links-grünen Partei. Die Regierung schüre falsche Erwartungen, so Jesse Klaver von Grün-Links. Es gebe gar kein Interesse in der Energiebranche. Heute hat eine große Tageszeitung alle großen Stromversorger gefragt, ob sie ein neues Atomkraftwerk bauen würden. Die Antwort war nein. Das Geschäftsmodell laufe nicht und es dauere 10 Jahre, bis das Kraftwerk fertig ist. Die Wirtschaftlichkeit ist für Klaver das Hauptargument. Die Niederlande sollten besser auf Wind- und Sonnenenergie setzen. Diese Technologien seien mittlerweile gut erforscht und effizient. Trotzdem ist eine generelle Ablehnung der Atomkraft in den Niederlanden weniger verbreitet als in Deutschland. Auch für grüne Politiker ist das kein Thema, mit dem sie sich besonders profilieren können. Ihnen geht es vielmehr um den Klimawandel. Und da kaufe er der Regierung diese neue Wunderlösung einfach nicht ab, so Klaver. Ich finde es schon scheinheilig von der WWD, die ungefähr 30, 40 Jahre lang den Klimawandel geleugnet und nichts dagegen getan hat. Und auf einmal werden sie wach und sagen, jetzt haben wir es. Die Kernenergie ist wirklich die Lösung, um in den Niederlanden alle Vorgaben zu erfüllen, die wir noch nie erreicht haben.
Und nun soll es nur die Kernenergie richten können?
Noch nooit hebben gehaald, maar kernenergie is eigenlijk de enige manier om te komen.
Und dann bleibt da noch die Frage, ob die Renaissance der Technologie auch bei der Bevölkerung ankommt. Die niederländische Anti-Atomkraftbewegung jedenfalls hat sich nach ihrer Hochphase in den 1980er Jahren fast völlig aufgelöst. Eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr zeigt, 2/3 der Niederländer stehen dem Ausstieg aus dem Ausstieg positiv gegenüber. Gute Nachrichten für Ministerpräsident Mark Rutte.
Es ist eine Frage der Akzeptanz. Je nachdem, wie sich die Zustimmung in der Gesellschaft entwickelt, ist das Kabinett gerne bereit, die Kernkraft zu prüfen. Das ist durchaus möglich.
Offen bleibt nach wie vor, was genau die Niederlande eigentlich mit ihrem Atommüll anfangen sollen. Die Diskussionen über ein Endlager kommen seit Jahren nicht voran. Solange bleiben die verbrauchten Brennstäbe in Borselen, in einem Zwischenlager, ganz in der Nähe vom Campingplatz am Scheldeufer.
Deutschland streitet um mögliche Standorte für die Endlagerung des Atommülls, während in den Niederlanden überlegt wird, neue AKW zu bauen. Michael Schneider mit Details. Der britische Premier Boris Johnson will Teile des ausgehandelten Brexit-Abkommens ändern, trotz heftiger Kritik aus den eigenen Reihen und aus Brüssel. Es geht um das umstrittene Binnenmarktgesetz, das eine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Staat Irland verhindern soll und damit auch mögliche Konflikte zwischen diesen beiden Landesteilen. Heute wird das Unterhaus voraussichtlich das umstrittene Binnenmarktgesetz mit großer Mehrheit beschließen und damit auch den Weg zu einem Bruch des Austrittsabkommens freimachen. Inwieweit das die neue Verhandlungsrunde in dieser Woche mit der EU belastet und ob das in London überhaupt eine Rolle spielt, das hat Christoph Heinzle hinterfragt.
The government is acting recklessly and irresponsibly.
Die Regierung handelt rücksichtslos und unverantwortlich. Das sagte jüngst im Unterhaus nicht etwa die Opposition, sondern Theresa May, die Vorgängerin Boris Johnsons. Sie meinte, das Binnenmarktgesetz, das Großbritannien ermöglichen soll, gegen Teile des EU-Austrittsabkommens zu verstoßen. May warnte vor unbeschreiblichem Schaden für den Ruf des Landes und sieht gar die Zukunft des Königreichs in Gefahr.
This will lead to untold damage to the United Kingdom's reputation. It puts the future of the United Kingdom at risk. I cannot support this bill.
Theresa May wird zu den nur noch wenigen Konservativen gehören, die das Gesetz nicht mittragen. Denn der Premier hat den Kritikern ein Zugeständnis gemacht. Das Parlament darf entscheiden, ob und wann die Möglichkeit zum Gesetzesbruch konkret genutzt wird. Das reicht den meisten Tories, die grundsätzlich das Misstrauen Johnsons gegenüber der EU teilen. Die könnte den Handel zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens einschränken, wenn es kein Abkommen gibt, befürchtet Johnson und nennt das Binnenmarktgesetz eine Versicherung, die man aber eigentlich gar nicht nutzen wolle.
I have absolutely no desire to use these measures. They are an insurance policy.
Die Aufregung in der EU über den Vorstoß Johnsons legte sich dann auch schnell. Ohnehin muss das Gesetz noch durchs Oberhaus. Das dauert. So wird weiter verhandelt. Johnson hat öffentlichkeitswirksam klargemacht, dass er kein Abkommen um jeden Preis will, wenn festgelegt werden soll, wie der Handel mit der EU ab Januar aussehen wird. Der Premier sei wenig kompromissbereit, meint Brexit-Expertin Jill Rutter im ARD-Interview. Er will ganz klar Unabhängigkeit von der EU bei den Regularien. Johnson wird auf alles gereizt reagieren, das Großbritannien langfristig an EU-Regeln bindet, seine Handlungsfähigkeit einschränkt oder uns der Kontrolle des Europäischen Gerichtshofs unterwirft. Das waren immer klare Ziele Johnsons. Doch aus Downing Street wird in den vergangenen Tagen gestreut, EU und Großbritannien machten Fortschritte, ein Abkommen rücke in Reichweite. Der Premierminister sieht sich als jemand, der Deals macht, so Rutter.
I think the Prime Minister ultimately sees himself as someone who does deals, so I'll edge slightly towards deal.
Die Wissenschaftlerin sieht die Chancen für ein Abkommen bei 50-50 mit leichter Tendenz für einen Deal, wie sie sagt. Die Erwartung bei den britischen Unternehmen ist ganz klar. Die beiden Seiten müssen jetzt ein Abkommen schließen, forderte auf Sky News Carolyn Fairbairn, Chefin des Industrieverbands. Die Wirtschaft kann nicht zusätzlich zu Corona die Folgen eines No-Deal-Brexits aushalten. Die Vorteile eines Abkommens waren nie größer. In der entscheidenden Phase der Verhandlungen diese Woche erwarten wir einen Durchbruch und drängen die Politiker dazu, wegen der Wirtschaft und wegen der Arbeitsplätze. Auch der Oppositionsführer drängte vergangene Woche. Keir Starmers Labour Party ist in Umfragen gerade an Johnsons Tories vorbeigezogen. Wenn der Premierminister es nicht schafft, ein Abkommen zu schließen, so Starmer auf dem Labour-Parteitag, dann lässt er Großbritannien im Stich.
If the Prime Minister fails to get one, he will be failing Britain. If that happens, he'll have nobody to blame but himself. It will be on him.
Johnson könne dann niemand anderem die Schuld geben. Das wird auf seine Rechnung gehen, meinte der Oppositionsführer. Doch auch mit Abkommen dürfte der Übergang zum Jahreswechsel holprig werden. Mehr Bürokratie, wenig Vorbereitungszeit, unklare Prozeduren. Chaos ist vorprogrammiert. Da könnte man dann fast überlegen, ob No Deal nicht einfacher wäre, meint Jill Rutter.
You might think, well, actually, isn't it easier if we have no deal? Then we could just say it's all the EU's fault rather than our own.
Denn bei No Deal könnte man wenigstens der EU die Schuld geben.
Die Brexit-Verhandlungen gehen in dieser Woche in die nächste Runde. Was diese Verhandlungen diesmal erschweren könnte, schilderte uns Christoph Heinzle. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.